taktvoll und zeitlos. Der Hohenstaufen Festival Podcast mit Rahel Rilling und Carsten Kretschmann.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Musikpodcast. Taktvoll und
zeitlos.
Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr mit dabei seid. Und wir, das sind...
Also ich bin Rahel.
Und ich bin Carsten. Und ja, was verbindet uns, Rahel?
Ja, wir sind verschwägert. Wir sind verwandt sozusagen. Uns verbindet schon eine langjährige auch musikalische Freundschaft durch das Festival, aber auch eine Freundschaft, die uns immer darüber nachdenken lässt, was steht denn noch alles hinter der Musik?
Genau, denn das, was wir hier machen... nennen wir auch Festival-Podcast. Und Festival, das ist das Kammermusikfestival Hohenstaufen. Das gibt's jetzt schon mittlerweile fast 20 Jahre. Und Rahel, du bist nicht nur eine tolle Musikerin, sondern auch eine wahnsinnig tolle Festivalchefin. Du machst das jetzt schon wirklich lang und richtig gut. Und was wir hier machen in dem Podcast, das sind vor allem Aufnahmen, die entstanden sind. Dort in Hohenstaufen. Ja, und ich bin da auch so ein bisschen involviert. Ich moderiere seit ein paar Jahren, so kann man das vielleicht sagen, Konzerte dort.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben. Also ich bin ja sowieso ganz froh, dass wir das überhaupt schon so lange machen können. Seit 20 Jahren, das ist doch Wahnsinn. Ich bin immer wieder ganz überwältigt davon, dass das schon so lange her ist. Und also seit einigen Jahren hast du das Ganze extrem beflügelt und bereichert, nicht nur deine organisatorischen Aufgaben und dein Talent zum Strukturieren, sondern eben auch durch dein historisches Wissen. Du bist ja Historiker.
Das schadet meistens nicht, da kann man die Dinge ein bisschen einordnen.
Aber ja, nicht nur Historiker, sondern ja auch ein wirklich auch toller Musiker. Wir haben ja auch selber schon viel zusammen Musik gemacht. Ja. Deswegen weißt du natürlich auch über die Musikgeschichte sehr gut Bescheid und hast da eben ein Talent, das immer so in gute Worte zu fassen, dass die Leute beim Festival so begeistert waren davon, dass wir gedacht haben, okay, ich glaube, da muss irgendwann mal ein Podcast her, dass man das in die Welt trägt und nicht nur bei den Konzerten zu hören
ist. Ach Mensch, Rahel, jetzt haben wir so viel schöne Werbung gemacht, jetzt müssen wir aber auch richtig toll durchstarten, das werden wir auch tun. Ich glaube, wir sind einfach... Also Rainer Kallmund hat das, glaube ich, mal für den Fußball gesagt. Wir sind positiv Bekloppte. Uns ist das einfach wahnsinnig wichtig. Und was wir hier machen wollen, ist, dass wir über Musik sprechen, uns austauschen, dass wir überlegen, in was für einer Zeit ist Musik entstanden. Aber wann ist Musik eben auch zeitlos? Deswegen heißt das Ganze eben taktvoll und zeitlos. Und wir kennen das alle. Wir sitzen im Konzert und haben plötzlich das Gefühl, boah, ich bin aus der Zeit rausgefallen, so richtig. Und das kann im Prinzip bei Stücken aus ganz verschiedenen Epochen passieren. Und wir wollen zusammen so ein bisschen überlegen, warum ist es eigentlich so? Was macht Musik mit uns? Mhm. Was für Emotionen werden da aufgerufen? Und wie ist das in Hohenstaufen? Und wahrscheinlich muss man jetzt nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen was erzählen. Hohenstaufen, Kammermusikfestival. Warum gerade Hohenstaufen, Rahel?
Ja, also Hohenstaufen ist meine Heimat sozusagen. Also meine Eltern haben dort ein Ferienhaus und dadurch sind wir natürlich schon als Kinder dort sehr viel gewesen. Und als ich dann irgendwann angefangen habe zu studieren in Berlin, war ich dann bei verschiedenen Kammermusikfestivals auf der ganzen Welt, in Spanien und in USA, Sarasota, Santander und so weiter. Und habe dann gedacht, Mensch, das ist sowas Tolles, wenn sich Freunde treffen und zusammen Musik machen. Und zwar gerade in kleinen Gruppen, in kleinen Ensembles, wo so ein richtiger Austausch stattfindet. Das fand ich total genial. Und was bietet sich da besser an, das an einem schönen Ort zu machen? Hohenstaufen ist ja ein malerisches kleines Örtchen in Süddeutschland, in der Nähe von Stuttgart. Es liegt auf einem schönen Berg. Man blickt auf die Schwäbische Alb und da ist dann auch eine sehr hübsche kleine Kirche, die auch noch glücklicherweise eine sehr schöne Akustik hat. Und so ging das dann los, ja, in Hohenstaufen.
Mich hat das, kann ich sagen, sofort begeistert. Ich bin dazugekommen 2013. Da habe ich die Sarah kennengelernt, deine Schwester Rahel. Mhm. Sind wir im gleichen Jahr auch noch geheiratet, Sarah und ich, in Hohenstaufen. Also so weit geht die Hohenstaufen-Liebe und Begeisterung trägt bis heute. Und wenn man als Zuhörer in Konzerten in Hohenstaufen sitzt, dann spürt man noch diese besondere Atmosphäre. Das hat Kammermusik, finde ich, sowieso. Aber in Hohenstaufen ist nochmal so der besondere Spirit vielleicht sehr stark zu spüren. Kammermusik ist ja was, wo ich aus Zuhörerperspektive sagen würde, man kriegt besonders viel mit von dem Dialog, der auf der Bühne geführt wird, das ist wahrscheinlich aus Spieler als Musikerinnenperspektive ähnlich real, oder?
Ja, es ist ja immer ein Austausch zwischen den verschiedenen Musikern, zwischen den verschiedenen Menschen, die da beteiligt sind, die ja auf das ganz vielen verschiedenen Ecken der Welt auch kommen. Und dieser Austausch, der kann eben enorm beflügeln. Ja? Also das ist einfach was Schönes, wenn die Leute sich gut verstehen und man das Gefühl hat, da kann dann was ganz Besonderes entstehen. Und man führt ja da wie so ein Gespräch oder es ist wie eine Reise, die man da unternimmt zusammen. Und da kommen oft ganz besondere Momente dabei heraus.
Ja, also gibt ja so ein Zitat, das immer wieder genannt wird, wenn es um Kammermusik geht und das stammt natürlich von Goethe, wie all diese großen Zitate von Goethe stammen. Und das sind ja bei Goethe die vier Leute, die vernünftigen Leute, die sich untereinander unterhalten. Und das ist sozusagen seine Idealvorstellung davon, wie man Kammermusik macht. Vernünftige Leute unterhalten sich und lassen aber auch das Publikum teilhaben an ihrer Unterhaltung. Und was das bedeutet, haben wir jetzt in vielen Jahren erlebt in Hohenstaufen. Und wir werden das jetzt gleich mal in unserem Podcast auch erleben. Und zwar hören wir rein in den ersten Satz von Mozarts Streichquartett C-Dur. Das ist das Dissonanzenquartett. Und vielleicht kann man noch mal kurz sagen, was ist es eigentlich, eine Dissonanz, Rahel?
Also eine Dissonanz ist eben eine gewisse Enge, die man da fühlt. Also es sind zwei Töne, die eben nebeneinander liegen und nicht sozusagen wie eine Terz, wie eine Harmonie aufgebaut sind. Und dadurch reibt es sich, ja, und es entsteht ein Gefühl der Enge, die danach sucht, sich aufzulösen.
Hören wir mal rein. Es spielen Rahel Rilling, Gabriel Adoyan, Guy Benzioni und David Adoyan. War jetzt, glaube ich, wirklich ganz bewegend, wie sich da diese Dissonanzen, diese Reibungen, diese Anspannungen aufgebaut haben und dann entladen die sich dann in dieses herrliche Allegro-Thema. Da kann man auch ganz andere Ideen im Kopf haben oder Eindrücke bekommen, oder?
Ja, also wenn man jetzt an Hohenstaufen denkt, denke ich sofort an den Nebel, den man da manchmal morgens sieht, wenn man aufwacht und sich mit dem Kaffee da ans Fenster setzt. Dann guckt man da in das Tal runter und manchmal sitzt man noch im Nebel und manchmal sieht man den Nebel in dem Tal. Das ist dann immer ein spannender Prozess zu sehen, wie der sich auflöst. Und das ist ja eigentlich genau, das spiegelt sich da in der Natur einfach wieder.
Kann man nicht im Grunde sagen, wenn man so drüber nachdenkt, dieses sich auflösen und die Spannung, das ist sowas wie ein Antrieb, wie ein Motor von Musik überhaupt, oder? Hat das nicht immer was zu tun, auch mit dieser Anspannung und dann der Entspannung, dass das irgendwie so ein Kraftfeld ist, das sich aufbaut, sich dann entlädt, Yin und Yang, oder ist das zu weit hergeholt?
Ich würde sagen, das ist nicht zu weit hergeholt, das ist ja doch sehr menschlich. Ich würde sagen, das ist was sehr Menschliches, wie Ein- und Ausatmen, wie dass sich was aufbaut und wieder geht's abwärts. Und das ist das, was das Leben ausmacht. He?
Ich glaube, das ist auch was sich dann mitteilt. Wenn Musik gut gemacht ist, dann bleibt es nicht unter sich, unter den Musikerinnen und Musikern, sondern das ist was dann auch im Publikum spürbar wird. Das haben wir, glaube ich, oft erlebt in Hohenstaufen, auch an anderen Orten, dass es das Publikum ist, das Teil der Aufführung ist, einfach durch die Art und Weise, wie zum Beispiel zugehört wird. Mhm. Diese Aufmerksamkeit, dass sich das, was wir als Anspannung, Entspannung wahrnehmen, eben auch im Publikum ganz, ganz, ganz deutlich nicht nur spiegelt, sondern dass es aufgenommen wird und dass es Teil der ganzen Atmosphäre ist.
Ja, die sind wirklich also so aufmerksam immer, das ist schon toll. Da hört man richtig eine Stecknadel fallen. Die hören so leise zu und sind einfach hautnah dabei.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Besondere an den Aufnahmen, die wir in diesem Podcast vorstellen möchten, dass das alles Live-Mitschnitte sind. Das ist ja doch was komplett anderes, als wenn man reine Studioproduktion macht. Ja, du kennst ja beide Versionen, Rahl. Ne?
Ja, manchmal will man das ja eigentlich gar nicht senden, weil man denkt, ach Mist, jetzt ist da wieder der Fehler passiert oder irgendwas war unsauber oder irgendjemand hat vielleicht falsch eingesetzt oder so. Aber eigentlich ist der Spirit natürlich viel mehr zu spüren, wenn man wirklich die Live-Aufnahme hat. Und da gehen die Meinungen sehr auseinander. Natürlich möchte man es alles immer so perfekt wie möglich haben. Und das ist ja auch, darum gibt es ja auch die schönen Aufnahmen. Und man freut sich auch nachher, wenn man das dann hört, wenn einen nichts mehr stört. Aber am Ende unterscheidet uns das ja von der KI, dass wir eben auch Fehler machen und dafür aber die Energie erhalten bleibt und die Idee, die man eigentlich hatte,
ja, ich glaube, das ist
eben
wirklich
umgesetzt wird.
Genau, das ist das Großartige an diesen Live-Mitschnitten. Musik ist eben flüchtig, die erklingt, ist bewegend, dann ist sie aber auch weg. Und die Live-Mitschnitte sind sowas wie eine Möglichkeit, in diese Erlebnissituation wieder mit hineinzukommen. Und da gibt es einfach unglaubliche Erlebnissituationen. Wir hören jetzt gleich den ersten Satz, einen Ausschnitt daraus von Brahms' Klarinettenquintett. Und das ist eine ganz besondere Aufnahme, weil wir da als Klarinettisten jemand hören, den wir heute als wirklich weltberühmten Komponisten vor allem kennen. Das ist der Jörg Wiedmann. Mhm. Der mehrfach zu Gast war in Hohenstaufen. Können wir auch nachher noch ein bisschen mehr drüber erzählen vielleicht. Aber dass es diese Aufnahme überhaupt gibt, ist ein so unglaubliches Geschenk. Also da spielt jetzt wirklich der Jörg, der Komponist, die Musik von einem Kollegen, von einem anderen bedeutenden Komponisten, von Johannes Brahms. Mit dabei sind Gabriel Adorjan, Lena Neudauer, Amichai Groß und David Adorjan.
Thank you.
Ja, das ist einfach herrliche Musik, das ist oder? Ein Brahms zum Reinlegen.
Ein absolutes Traumstück. Seit langer Zeit schon. Ich erinnere mich, dass ich das früher in meinem Studium schon immer gespielt habe mit Karl Leister. Das war auch toll.
Den kenne ich noch von alten Schallplatten. Aufnahmen Karl Leister. Ja. Aber erzähl doch überhaupt mal, Studium. Wo hast du studiert?
Ich habe in Berlin studiert, wo wir uns jetzt ja auch gerade befinden. Ich habe hier an der Hanns-Eisler Musikhochschule studiert und dann später nochmal in Zürich und war dann mal im Orchester eine Zeit lang in Hamburg. Und dann habe ich aber doch überlegt, gerade während der Zeit, weiß ich noch, dass ich gedacht habe, oh Mensch, jetzt nur noch Orchester spielen, das ist ja irgendwie ganz schön, weiß ich nicht, ob mich das so für immer und ewig zufriedenstellt. Und dann habe ich gedacht, oh komm, dann müssen wir jetzt hier mal ein Festival gründen. Da weiß ich noch, dass das Festival gegründet würde und mein Streichquartett, die Nixen, die so Crossover-Musik machen. Die sind alle im selben Jahr entstanden.
Und da kannst du im Grunde auch über den David noch ein bisschen was sagen, denn den hatten wir jetzt schon in mehreren Aufnahmen hier und der spielt eine ganz große Rolle.
Und den habe ich nämlich auch im selben Jahr kennengelernt tatsächlich. Also 2006 war für mich ein sehr prägendes Jahr. Da habe ich sowohl eben David Adoyan, der hier ja so oft Cello spielt, kennengelernt und der mit mir dann das Festival wirklich seit 20 Jahren zusammengestaltet und kreiert hat. Ja, mit dem habe ich das zusammen gemacht. Der ist 2006 mit mir hier zusammengekommen. 2008 bin ich dann auch hier nach Berlin zu ihm wieder gezogen, wo ich ja vorher schon gewohnt habe. Und zwar in die Wohnung, in der wir hier jetzt auch sitzen, in dem schönen Altbau hier in der Marienstraße. Und wir haben großes Glück gehabt, dass wir hier so lange schon sein dürfen.
Und 2008, kann man vielleicht sagen, ist auch das Jahr unserer ersten Aufnahme, die wir heute gehört haben.
Richtig.
Das ist das Jahr, nicht, von Mozarts Dissonanzen, aus denen dann viele Konsonanzen geworden sind in eurer schönen...
Nur noch Harmonie entstanden.
Ja, genau. Ja, also das zeigt auch ein bisschen, ne? Also das sind, es gibt eine Tradition, 2008 ist der Mozart aufgenommen, 2013 ist der Brahms aufgenommen, den wir gerade gehört haben und der auch, glaube ich, in dieses Setting hier wunderbar reinpasst. Ne? Also das Haus hier aus dem mittleren, späten 19.
Absolut,
Jahrhundert, voller Bücher, all das, was mit Kunst, Literatur verbunden ist. Also Brahms hätte sich wahrscheinlich hier ganz wohl gefühlt.
Das kann man sich vorstellen. Und absolut.
Jetzt können wir uns ja mal fragen, also warum fühlen wir uns dann wiederum mit Brahms so wohl? Der hat dich ja doch auch durch Studium und durch deinen weiteren Weg sehr begleitet.
Ja,
woran
also
liegt das?
Brahms ist einfach wirklich ein Meister, der ein Gefühlsmeister, würde ich sagen. Also der hat ein Talent durch seine Harmonik, durch seine Traditionen gleichermaßen wie irgendwie auch hat er so auch viel Folkloristisches immer in seiner Musik. Aber besonders wieder diese besonderen Reibungen in der und die Harmonieführung, die es bei Brahms gibt, die gibt es wirklich bei keinem anderen Komponisten. Die trifft einen direkt ins Herz.
Ich fand das jetzt auch gerade wieder bei dem Klarinettenquintett so unglaublich. Da haben wir diese Gefühlsausdruckswelt, die einen wirklich berührt, die einen trifft, wie du sagst, finde ich genauso. Und dann gleichzeitig aber auch diesen Meister der Form, der genau überlegt, wie geht er mit Harmonien um, was für eine Rolle spielt Tempus und so weiter, das Tempo.
Ja, und auch die Dynamik, also dass der so ein Crescendo zu erzeugen und überhaupt so einfach eine Phrase zu gestalten, schwer zu beschreiben. Aber ich finde, dass das Folkloristische wirklich eine große Rolle spielt, wie zum Beispiel der Anfang in diesem Klarinettenquintett, wie der Anfang in Terzen geführt ist. Das ist schon, das erinnert irgendwie an Volksmusik.
Ja, und ich bin Historiker und mich interessiert im Grunde auch immer besonders, in was für einem zeitgeschichtlichen Setting das Ganze stattfindet. Und ich finde bei Brahms wirklich, dass das auch ein Lob der deutschen Provinz ist. Also wo sind diese späten Klarinettenstücke entstanden, die er geschrieben hat, als er eigentlich schon gar keine Kammermusik mehr schreiben wollte? Die sind für einen Klarinettisten in Meiningen entstanden, weil es ja in Meiningen damals die berühmte Hofkapelle gab. Und da gab es Richard Mühlfeld, der eigentlich Geiger war und dann das Instrument wechselte und sich selbst autodidaktisch Klarinette beigebracht hat. Und Brahms fand den offensichtlich so wunderbar, dass er diese herrliche Musik dann inspiriert von Mühlfeld geschrieben hat, dem man bis heute dafür dankbar sein kann und wo man wirklich auch dankbar sein muss für diese vielfältige deutsche Kulturlandschaft, wo ja Hohenstaufen einer der Leuchttürme ist, von denen es eben zum Glück so viele in Deutschland gibt. Also auch daran dürfen wir.
Ne, mit. Und weißt du, woher er den kannte, diesen Mühlfeld?
Ja, weil ich glaube, weil Brahms tatsächlich in Meiningen viel gearbeitet hat. Ich glaube, er hat auch seine vierte Sinfonie in Meiningen uraufgeführt, also der Nabel der Welt, nicht Wien, nicht Berlin, sondern Meiningen im Thüringischen. Und daher kannte
und da war der Brahms im Orchester.
Da war der im Orchester. Ach, der war und war Konzertmeister und wurde dann Klarinettist auch.
Wahnsinn, dass total man sich so ein Instrument einfach selbst beibringt.
Ja. Und jetzt haben wir eben gehört, haben wir erzählt, den Jörg Wiedmann. Und das ist ein Beispiel dafür, wie wichtig Freundschaften für uns in Hohenstaufen sind, für Kammermusik grundsätzlich. Und dass das mit, glaube ich, auch vielleicht bei euch zum Erbe gehört, oder? Das ist auch ein bisschen Erbteil, dass man Beziehungen mit Menschen pflegt, in aller Welt pflegt. Das hat der Helmut, euer Vater, eigentlich die ganze Zeit getan, unterstützt von Martina.
Das hat er schon immer gemacht. Da sind wir schon so viel gereist und waren ja jedes Jahr in Amerika und haben da lauter Leute getroffen von überall und auch verschiedenste Musiker, Komponisten, auch eben zeitgenössische Komponisten. Und da waren ja nicht nur klassische Musiker dabei, sondern auch Leute, die so ein bisschen in andere Richtungen gingen. Also wie zum Beispiel Goljow, den wir ja damals kennengelernt haben durch ein Projekt, was in Stuttgart stattgefunden hat im Jahre 2000. Da wurden 4 Passionen beauftragt von der Bach-Akademie, also von meinem Vater. Und eine davon sollte eben der Oswaldo Goljow machen. Das war die Markus-Passion, die hat er dann mit einem venezolanischen Ensemble aufgeführt mit Berimbau und es gab Tänzer, die haben so, wie heißt nochmal dieser Tanz, dieser Capoeira, die haben so Capoeira-Tänze gemacht mit diesen lustigen Instrumenten und so und der Chor, da war eine richtige Party auf der Bühne, das war ganz, ganz großartig.
Und Party auf der Bühne war dieses Jahr im Herbst auch in Hohenstaufen bei uns, auch mit Goljow.
Genau.
Ne, der aus einer jüdischen Familie kommt, die dann nach Argentinien emigriert ist. Und was wir jetzt gleich hören, ist ein Ausschnitt aus seinem Stück Last Round. Das ist ein Stück für, ja, wie soll man sagen, 2 Streichquartette und Kontrabass. Ist also ein Nonett und ist eine Beschäftigung, Auseinandersetzung, Adaption des argentinischen Tangos. Und da denkt man natürlich an Astor Piazzolla. Ich weiß nicht, Piazzolla hast du wahrscheinlich auch ganz viel schon
gespielt. Habe ich schon sehr viel gespielt. Jetzt gerade komme ich ja gerade von einer Reihe von Konzerten mit Salut Salon, bei denen ich ja auch öfter mitspiele. Und da ist immer sehr viel Piazzolla dabei, den ich sehr, sehr liebe. Das macht einfach großen Spaß. Das ist immer voller Leidenschaft und Hingabe, wie man das spielt. Das ist cool.
Ja, und für Goljow eben großer Stichwortgeber. Auseinandersetzung mit der Figur Piazzollas, der einen Schlaganfall hatte, dann 1-2 Jahre noch gelebt hat, bevor er gestorben ist. Und dieser Tod ist im Grunde genommen der Anlass für Goljow gewesen, das hier zu schreiben.
Eine Hommage ist das an Piazzolla.
Hören wir doch einfach mal hinein.
Hören wir mal rein.
Thank you.
Also das war Last Round von Osvaldo Golijov. Ein Streich Nonett, eine Hommage an Piazzolla, was er 1996 geschrieben hat. Der erste Satz, ein wilder Tanz, ein Todestanz, könnte man fast denken. Last Round heißt es ja auch, weil Piazzolla ein großer Boxliebhaber war. Und das war sozusagen die letzte Runde, an die er erinnert werden soll. Die letzte Runde des Boxkampfes beziehungsweise des Todeskampfes.
Totale, wenn man nochmal zurückdenkt, was wir so ein bisschen überlegt hatten, totale Anspannung. Und dann, wir konnten ja jetzt nicht alles hören, im zweiten Satz dann die totale Entspannung. Genau. Haben also die Heimkehr auch nach Buenos Aires. Da gibt es dann diesen berühmten Tango. Gardel hat den ja immer gesungen. Oder Mi Buenos Aires Querido, der da zitiert wird. Und irgendwie auch diese Bewegung. Ich meine, was ist das typische Instrument beim Tango? Ist Bandoneon. Und das Bandoneon arbeitet mit Luftdruck. Und das wird dann angespannt und wieder entspannt. Und so ähnlich ist es, glaube ich, hier auch.
Eine ganz, ganz tiefe, emotionale Musik, dieser zweite Satz, der geht auch sowas von unter die Haut. Und die Melancholie ist richtig stark zu spüren. So ganz typisch auch für Piazzolla hat das der Golijov da übernommen.
Ja, und gleichzeitig kann man ja auch denken, wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt, Moment mal, Piazzolla, Tango, ist das jetzt ja eigentlich klassische Musik? Gibt es ja dieses Neural, dieses relativ blöde E-Musik, U-Musik? Genau. Ja, was ist es denn jetzt hier?
Was total überflüssig ist eigentlich. Gute Musik ist doch immer gut, ist ja egal, wo sie herkommt.
Ja. Hauptsache nicht langweilig, lieber ein bisschen stacheln, wehtun als zu gefällig. Ich glaube, da hat euer Vater auch in der Richtung, ne?
Ja, sowas so hat er schon immer gesagt. Der hatte doch diesen Satz, da hat er immer gesagt, Musik darf nie bequem sein und nicht museal, nicht beschwichtigend. Sie muss aufrütteln, die Menschen persönlich erreichen und zum Nachdenken bringen. Also da hat er absolut recht, finde ich.
Und ist auch zeitlos, ne? Wenn wir nochmal an unseren Podcast hier denken, das ist eben total zeitlos.
Es ist zeitlos,
ja. Es geht darum, die Menschen zu erreichen und lieber sie sitzen da in der Aufführung und buhen, was sie bei uns nicht tun, ja, als sie sind völlig unbetroffen und sitzen da und frühstücken das ab und gehen wieder nach Hause. Und deswegen ist es ja uns immer auch so wichtig, denke ich, dass wir zeitgenössische Musik machen. Ja, also unser Verständnis, U und E, das ist in dem Sinne Quatsch. Aber gute Musik in dem Sinne, dass sie berührt, dass sie trifft, das ist wichtig. Und deswegen doch gerne zeitgenössische Musik. Und das Spannende ist natürlich jetzt nochmal aus einer historischen Perspektive, dass sich das Zeitgenössische ja die ganze Zeit wandelt. Ne? Mit dem Wandel der Zeitgenossen wandelt sich auch das, was jeweils modern ist. Und vor Jahren haben wir mal gemacht Schönberg, Verklärte Nacht. Und ich glaube, das sind wirklich eines der Stücke, die bei ihrer Uraufführung, wann war es, 1902, einen totalen Skandal ausgelöst haben, weil das Publikum in Wien da saß und gesagt hat, das kann jetzt nicht wahr sein. Und es war eine verrückte Situation, weil dann nicht nur die Musik vielleicht ungewöhnlich war oder sicher aus heutiger Perspektive, sondern das Ganze ja auch noch die Vertonung eines Textes war, der total skandalisiert war. Das war dieser Gedichtband von Richard Dehmel, Weib und Welt, auch ein hübscher Titel im Jahr 2024, Weib und Welt. Der landete aber damals bei der Staatsanwaltschaft, wurde zum Teil geschwärzt, zensiert und dann war da dieses Gedicht drin. Verklärte Nacht über ein Paar, das ein Kind bekommt. Frau kriegt das Kind und der Mann ist nicht der Vater. Und was ist dann im Jahr 1899 ist der Band, glaube ich, erschienen. Das allein schon total skandalträchtig, freie Liebe und so weiter. Und dann kommt die Musik noch dazu. Und deswegen dieser Aufruhr damals in Wien.
Das war damals natürlich absolut skandalös, ja, dass eine Frau heiratet. So war das?
Ja, weil die waren Mann, noch nicht mal verheiratet.
Die waren noch nicht mal verheiratet.
Nee, und das kommt noch
zusammen.
Dazu.
Das war schon schlimm genug. Und dann kriegt sie noch ein Kind von einem anderen Mann. Ja. Und das hat sie ihm da auf dem Spaziergang in der Nacht erzählt.
So dann die wunderbar patriarchalische Geste des Mannes. Ich vergebe dir, das wird unser Kind sein. Also der wird schon als besonders nett und von oben herab auch dargestellt. Aber ein grandioses Stück, das daraus entwachsen. Vielleicht hören wir einfach mal rein an der Stelle.
Ja. Ja, da hören wir mal rein. Ja.
Fällt jetzt total schwer, da rauszugehen, möchte man endlos weiterhören, ist einfach so wunderschön. Wir haben gehört einen Ausschnitt aus der Verklärten Nacht von Schönberg mit Gabriel Adorjan, mit dir Rahel, mit Isabel Carisius, mit Guy Benzioni, mit Martin Menking und mit dem David.
Ja, das ist wirklich ein Stück, da geht es einfach um Schuld und Vergebung. Dieser Hintergrund, da lässt einen schon irgendwie so ein bisschen schaudern immer wieder. Und also das ist, glaube ich, auch ein Wendepunkt in der Musikgeschichte, oder? Da, ja. Wo man so sagen könnte, ja. Also ich glaube, Schönberg ist ja sowieso ein Komponist, der einen Wendepunkt dargestellt hat, ja. Indem er die Romantik in die Moderne geführt hat. Und dieses Stück, da erkennt man auch schon, dass die Zwölftonmusik nicht mehr weit ist.
Ja, das ist absolute Zeitenwendemusik. Das ist die Umbruchssituation, denke ich, um 1900 und wirkt eben auch als Musik. Mhm. Wir haben ja vorhin ein bisschen erzählt mit Richard Demel und dem Gedicht. Dann gibt es eine ganz interessante Geschichte. Demel hört das Stück, geht ins Konzert und schreibt dann an Schönberg, ich war sehr gespannt, wie sie das umsetzen und wie dieses Gedicht dann in Musik. Und dann schreibt er, ich habe aufgehört im Konzert, als ich das gehört habe, danach zu suchen, wo mein Text ist in der Musik, weil die Musik als Musik so unglaublich stark ist. Und ich glaube, das ist das, was bis heute nachwirkt. Ne? Bei dem Demel-Gedicht kann man sagen, das ist schwülstig und pathetisch und ist das Männerbild eigentlich noch adäquat. Aber das ist alles nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass man, wie wir es vorhin hatten, berührt ist, betroffen ist, dass man im besten Fall als ein bisschen anderer Mensch, kann man nicht komplett anders, ein bisschen anderer Mensch aus dem Konzert wiederum rausgeht, als man reingegangen ist.
Ja, man spürt da die ganze Zeit so eine unerfüllte Sehnsucht. Und die wird ja dargestellt durch einmal diese Tristan-Akkord, der da ganz berühmt ist. Das ist ein Akkord, ich kann den jetzt mal kurz vorspielen.
Ja, mach doch mal. Mhm.
Das ist hier ein F, ein H, ein Dis und ein Gis, also so ein verminderter.
In jedem Fall wahnsinnig angespannt.
Aber in jedem Fall, genau, ein richtiger Spannungsakkord, der ein Symbol ist für Spannung und Sehnsucht. Und dazu diese ganzen chromatischen geführten Linien da kommen. Also so chromatisch bedeutet, dass lauter Halbtöne aneinander kommen. Also so eng, wie es nur geht. Es sind zwar keine Vierteltöne, noch nicht, aber schon so, geht schon so nah in die Richtung, wie es nur gehen kann. Und alles ist wahnsinnig dicht geschrieben, alle 6 Stimmen, 6 Streicher, also 2 Geigen, 2 Bratschen, 2 Celli. Und man versteht am Anfang, wenn man die Partitur liest, gar nicht, wer ist hier eigentlich gerade der Wichtigste. Man muss das immer erstmal so herausklamüsern und Schönberg hat das richtig da aufgeschrieben. Da steht immer ein H für Hauptstimme und ein N für Nebenstimme. Dann müssen die anderen sich extrem zurückhalten, damit man das auch wirklich merkt, wo es hingeht. Und wenn man das dann richtig rausholt, dann gibt es eine große Linie, die, die immer zu einer Kulmination
gar nicht
führt.
Mehr aufhören möchte. Ja. Zuzuhören. Und sag mal, wir hatten ja eben das mit diesem Nebel in Hohenstaufen, ne, bei dem Mozart und dann dieser Sonnenschein. Gibt es hier irgendwelche, für dich, wenn du das spielst, gibt es da irgendwelche Naturassoziationen oder Licht, Dunkelheit, gibt es da irgendwas? Der Text ist ja voll davon, ne? Die gehen durch die Nacht, ja, zum Beispiel, dann gibt es diesen Sternenhimmel, wo es glitzert. Spürst du sowas, wenn du das spielst, oder worauf richtest
so
du da dein Auge?
So ein Glitzern der Nacht und ein Mondglitzern, das spürt man da absolut in der Musik. Und das ist ja auch ganz viel mit Flautano, es geht auch so ganz leise los, mit so, nur so einem Flimmern von Ferne. Das, man merkt richtig, das ist von ganz weit weg und kommt dann ganz langsam in näher und näher. Es baut sich richtig langsam, aber richtig groß auf. Mhm. Also das ist gleichermaßen faszinierend, wie aber auch ein bisschen unheimlich.
Mhm. Ich habe das immer als tolle Zaubermusik gehört und wahrgenommen und finde das unglaublich eindrucksvoll.
Finde ich auch. Und es macht auch wahnsinnig Spaß zu spielen. Also man ist wirklich auch wie einem, in einem Sog, wenn man das spielt.
Jetzt hast du ja eben auch gesagt, Epochenwende, Übergang, den meisten wird wahrscheinlich Schönberg eher als atonaler Komponist bekannt sein. Das ist ja hier überhaupt nicht der Fall. 12-Tonmusik ist im Kommen, aber jetzt noch nicht hier in dem Stück so präsent. Und Zeitgenossenschaft ist das jetzt mal um 1902 und uns ist wichtig, diese zeitgenössische Musik mit im Festivalprogramm zu haben und das gilt natürlich dann auch wirklich für echte zeitgenössische Musik und wir hatten eben schon mal den Jörg Wiedmann als Klarinettisten, jetzt wollen wir ihn aber doch auch noch mal als Komponisten hier im Podcast zu Wort kommen lassen, ein bisschen schräg, aber wir hören ein Stück von ihm.
Wir hören ein Stück von ihm und wollen auch gleich vielleicht noch von David nochmal hören, seine persönliche Beziehung zu Jörg, warum wir eigentlich so einen engen Kontakt mit ihm haben und mit ihm gut befreundet sind. David, du bist's. Super, komm doch mal zu uns. Kannst du uns gleich was erzählen?
Ja.
Ja, gerne. Also David, ich sage jetzt noch mal einmal kurz was über dich, nicht, dass die Leute jetzt gar nicht verstehen, wer du eigentlich bist. David ist David Adorjan ist mein Mann in allererster Linie und er ist ein super Cellist und hat mit mir das Kammermusikfestival wirklich schon seit 20 Jahren gestaltet und geleitet und auch bespielt. Und er ist eben auch ein enger Freund von Jörg Wiedmann und hat den Jörg auch nach Hohenstaufen gebracht. Und das kannst du jetzt ja mal erzählen.
Ja, mehrmals war der da. Der war zweimal da.
Ja.
Auf jeden Fall. Und genau, in Hohenstaufen haben wir auch das Stück, ich weiß nicht, ob ihr schon drüber gesprochen habt, also 180 Beats per Minute aufgeführt. Und dieses Stück hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte, weil wir haben 1993, also ich bin mit Jörg schon seit der Schulzeit befreundet. 1993 war in Deutschland eine große aufkommende Ausländerfeindlichkeit und wir hatten als ganz junge Menschen das Bedürfnis, da zu helfen, aufmerksam zu machen und haben uns vorgenommen, wir machen ein Benefizkonzert, da sollen ganz viele Leute kommen und haben die Münchner Musikhochschule gebeten, ob sie uns den großen Saal in München zur Verfügung stellt und die haben gesagt, ja klar, könnt ihr machen. Und dann hatten wir Full House und in der Entstehung haben wir überlegt, wer kann denn da alles mitmachen? Der Jörg natürlich, ich, mein Bruder Gabriel, in der Geige, Eva Steinschaden, Bratsche, wer war noch dabei? Bruno Weinmeister Cello, Tanja Tetzlaff Cello, Anna Gurari Klavier und Hermann Jussel Geige noch, genau. Und also wir hatten 6 Streicher und dann haben wir gesagt, wir brauchen ein Stück für 6 Streicher. Und der Jörg sagte, ich arbeite eigentlich gerade an einem Streichsextett mit dem Namen 180 Beats, ein sehr schnelles, pulsierendes Stück. Jörg Wittmann war damals noch nicht besonders bekannter Komponist, aber er hat gesagt, ich schreibe euch was und wir haben zwar eine Bratsche zu wenig, aber wir haben ja drei Celli. Dann spielt halt einfach ein Cello die zweite Bratschenstimme. Und so ist das Stück uraufgeführt worden. Und viele, viele Jahre später dann eben in Hohenstaufen haben wir gesagt, das wollen wir so gerne nochmal spielen. Dann gab es aber erst keine Noten. Ich hatte noch handgeschriebene Noten, dann habe ich das am Computer ausgesetzt und die Noten geschrieben. Später hat es der Schott Verlag dann genauso veröffentlicht. Und jetzt ist das Stück wieder in der Welt.
Ja, was echt ein großer Gewinn ist. Ja, wir haben es ja gerade schon mit Techno verglichen. Das bist du ja auch ein Liebhaber.
Ja, also elektronische Musik finde ich super. Finden wir beide super.
Ja, finden wir beide super. Deswegen passte das auch total gut ins Programm.
Also 180 Beats. Wow, geiles Stück. Ich muss leider wieder los.
Ja, danke, dass du da warst, David. Gerne. Das ist doch toll, dass du kurz runtergekommen bist.
Ciao, bis später.
Tschüss.
Ja, Rahel, es ist soweit. Also, ihr wisst noch nicht, was jetzt kommt. Wir haben uns für jede Folge was überlegt. Und zwar fragen wir den anderen was er nicht weiß, was wir ihn fragen. Jetzt haben wir gerade 180 Beats per Minute. Und das ist ja so ein bisschen ein Stück, da geht's um Techno-Musik. Und jetzt mal Hand aufs Herz, Rahel, wie war es denn damals so?
Ja, also ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin ein absoluter Techno-Fan. Ich bin ja unter anderem, wollte ich ja auch unbedingt nach Berlin zum Studieren, weil ich es auf der Love Parade damals so toll fand, dass ich dachte, oh, Berlin, da müssen wir hin, da gibt's alles, was wir lieben.
Und jetzt sitzen wir im Brahms-Interieur im 19. Jahrhundert fest.
Ja, genau, so ändern sich die Zeiten, aber ich gehe immer noch gerne tanzen, so ist es nicht.
Ja. Und es macht auch wahnsinnigen Spaß, das zu spielen, oder?
Es macht total Spaß, das zu spielen. Ja, also das ist einfach, wie sich das aufbaut. Das ist ja ganz, ganz ähnlich aufgebaut wie so ein Techno-Song, der immer gleichbleibende Rhythmen hat und sich aber trotzdem mit so einem Crescendo so aufbaut und dann...
Vielleicht hören wir einfach mal einen rein, kurzen Techno-Song. Ja, haben wir einen?
Aber ja, selbstverständlich.
Komm, lass mal reinhören.
Ja, also da
fühlt sich zu Hause.
Ja. Da juckt es mich schon wieder in den Füßen. Ich möchte aufstehen und gleich los tanzen. Das ist einfach was Tolles, wie sich der Rhythmus da aufbaut. Das macht Spaß und ich finde das super.
Und total taktvoll auch, ne? Hier taktvoll und zeitlos.
Taktvoll und zeitlos ist auch das.
Auch
genauso
das.
Wie Jörgs Stück auch. Also.
Ja. Und wird uns auch in der nächsten Folge weiter beschäftigen, dann aber ganz anders. Da geht's auch um Takt und es geht um Zeitgefühl und es geht um pure rhythmische Energie und Tanz. Es geht um Johann Sebastian
Bach, genau.
Wer hätte das gedacht?
Und seinen Drive. Ja, also das war jetzt unsere Pilotfolge. Und ich freue mich total, wenn wir dann bald die erste Folge auch ausstrahlen können. Und noch cooler natürlich, wenn ihr alle unseren Podcast abonniert, wenn es euch gefallen hat.
Uns hat es total Spaß gemacht, miteinander zu sprechen und über Musik nachzudenken. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.
cool. Jetzt haben wir es einfach geschafft, Carsten, ja, Wahnsinn. Oder?
Wahnsinn.
Unsere erste Podcast-Folge.
Mensch, das hat Spaß gemacht. War toll. Ja.
So richtig cool. Weiter.